Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske.
Man kann nicht sagen, letztes Mal hatte ich so einen tollen Erfolg, jetzt habe ich es geschafft. Und der Satz ist schon falsch, man hat nie was geschafft. Man macht immer das Nächste und immer das Nächste.
Mit Jürgen Flimm ist ein unermüdlicher Theatermacher gestorben. Trauerbeflaggung am Salzburger Festspielhaus. In Berlin würdigt Kulturstaatsministerin Claudia Roth Jürgen Flimm als Menschen mit einer ansteckenden Begeisterung für seine Arbeit und einem ewigen Mut zum kreativ Neuen. Der Intendant des Hamburger Thalia Theaters Joachim Lux nennt seinen Vorgänger kunstsinnig, schlitzohrig und publikumsverliebt. Und sogar Bundeskanzler Olaf Scholz schreibt auf Twitter, sein großes Herz, seine Zuversicht und sein feiner Humor werden nun fehlen. Nur ein paar Reaktionen, die zeigen, nicht nur die Theater- und Opernwelt trauert um Jürgen Flimm, der gestern im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Geboren in Gießen und aufgewachsen in Köln war Jürgen Flimm eine rheinische Frohnatur. Als Regieassistent verdiente er anfangs kaum genug, um seine Frau und seine 5 Kinder zu ernähren. Später leitete er Theater, erst in Köln, dann in Hamburg. Er war Intendant der Ruhrtriennale, der Salzburger Festspiele und der Berliner Staatsoper. Doch vor allem verstand er sich als Regisseur. Wenn eine Premiere ausgebuht wurde, kam er sogar als Intendant manchmal auf die Bühne, um mit dem Publikum zu diskutieren. Ein Original und ein ewiger Enthusiast. Hören Sie jetzt einen Nachruf auf Jürgen Flimm von unserem Theaterkritiker Michael Lages.
Vielleicht ja schon in Köln, aber spätestens in Hamburg ist dieser familiäre Schnack aufgekommen. Flimm war Onkel Jürgen. Und selbst Kritikerinnen und Kritiker durften diesen Ehrentitel gelegentlich verwenden, wenn sie sich nicht gerade stritten wie die Kesselflicker mit dem Hausherrn vom Thalia-Theater, in jener Zeit etwa, als die Lokalderby-Schlachten mit Frank Baumbauers Schauspielhaus auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof Premiere für Premiere neu entschieden wurden. Den Konkurrenten schmähte Flimm als Hasardeur, der das Haus an die Wand fahre mit Gästen wie Castorf und Marthaler. Der Kritiker hielt dagegen, so gut er konnte. Und erst der Schauspieler Hans-Christian Rudolph, einer von Flimms wichtigsten Protagonisten, konnte Frieden stiften mit Hilfe von 2 Gläsern Wodka für Erwachsene, also ziemlich großen. Flimm konnte reden mit jeder und jedem. Er schloss schnell Frieden, selbst mit Lautsprechern der hanseatischen Politik, die den Linksradikalen vom Alstertor, da ist das Thalia-Theater zu Hause, scharf attackierten bald nach dem Intendanzstart 1985. Und die lokale Springerpresse tutete ins gleiche Horn. Kein Wunder eigentlich, denn dieser Jürgen Flimm bezog Position, stellte sich etwa mit Kolleginnen und Kollegen vom Theater zwischen Polizei und Hausbesetzer, als der Kampf um die Hafenstraße zur offenen Feldschlacht zu eskalieren drohte. Rheinische Frohnatur? Sicher war Jürgen Flimm auch das. Und immer, so benennt es ein Freund und Kollege aus frühen Thalia-Tagen, war er zugewandt dem Publikum, der Literatur, dem Ensemble, der Stadt. Aber zugleich war dieser freundliche Mensch bei Bedarf streitbar wie wenige sonst, speziell wenn es um sein Theater ging.
Bin mit Herz und Seele und Leib und allem, was Sie wollen, bin ich Regisseur, das ist mein eigentlicher Beruf.
Erst im Schauspiel, dann im Musiktheater. Beide Karrieren haben in den 70er Jahren begonnen, gleich nach dem Studium.
Ich wollte irgendwie zum Theater und ich wusste nicht, wie man das macht. Und dann habe ich einen Schauspieler in Köln gefragt, was ich denn tun solle, ob ich nach Stuttgart auf die Schauspielschule gehen sollte, wo ich schon einen Platz hatte, oder in Köln studieren. Da hat er den Satz gesagt, Jürgen, studier, es gibt so viele Doofe am Theater.
Dem Ruf von Boy Gobert nach Hamburg übrigens wäre er beinahe gar nicht gefolgt.
Ich habe mir natürlich davon überhaupt nichts versprochen, weil ich das irgendwie ganz furchtbar fand, das Thalia-Theater, weil es war einfach total reaktionär. Und da saß ich mit dem Gobert da und wir haben furchtbar viel Rotwein getrunken. Es war ein wahnwitzig lustiger Abend.
Wer ihn in so einer Stimmung zu packen bekam, hat immer viel gewonnen. Durch Flimms entspannte Klugheit, wie durch die beharrliche Handwerklichkeit in der Arbeit am Theater. Wer Lust hatte, ließ sich mitnehmen von Flimms Künsten, etwa der wirklich legendären Platonow-Aufführung und den Künsten von großartigen Regiemeisterinnen und Meistern, die der Intendant neidlos neben sich selbst platzierte. Jürgen Gosch etwa und Robert Wilson, die er mitgebracht hatte aus Köln, wie übrigens auch Ensemblekräfte von Ingrid Andres oder Ulrich Pleitgens Klasse, oder Ruth Berghaus, die noch aus der DDR zum Inszenieren nach Hamburg kam. Da haben die lokalen Bedenkenträger übrigens wieder mächtig herumgezetert. Und der Regisseur Flimm selbst? Zum modischen Bilderstürmer und Stückezertrümmerer hatte er überhaupt kein Talent. Und das wollte er auch gar nicht.
Ich war immer an der Innensicht der Texte interessiert. Also was kann man aus den Texten noch rausholen? Also es war immer ein Theater, was sich beschäftigt hat mit der mangelnden Barmherzigkeit.
Was für ein Gegenentwurf für das eigene Bemühen auf der Bühne. Erzählen vom Mangel an Barmherzigkeit. Wenn Jürgen Flimm überhaupt eine Vision nachgesagt werden konnte, dann akkurat die: Menschlichkeit zeigen, so fundamental wie irgend möglich. Das war Politik für ihn, wo sonst als in der Kirche und im Theater, so hat er die eigene Verpflichtung formuliert, träfen sich Menschen miteinander, um sich ihrer selbst zu vergewissern und der Welt, in der sie leben. Ein paar Mal schon schien das Ende nahe, nicht nur als ihm Pavarotti, eins der Pferde auf dem Hof in Hammelwürden, beim Abwurf zu ziemlich vielen schweren Knochenbrüchen verholfen hatte. Davon und von noch weit schlimmeren Katastrophen hat Jürgen Flimm sich immer wieder erholt, jetzt nicht mehr. Wer ihn kennenlernen durfte in der schönsten Zeit, darf jetzt im Erinnern nochmal ein bisschen glücklich sein.
Unser Theaterkritiker Michael Lages war das zum Tod von Jürgen Flimm. Wenn sich ein Engel von Gott entfernt, dann wird er aus dem Himmel vertrieben. Von einem gefallenen Engel ist dann die Rede, ein Abtrünniger, der oft auch mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird und mit dem Motiv des Höllensturzes. In der Oper Angel's Bone sind Gut und Böse allerdings anders verteilt. So fahren zwei gefallene Engel nicht zur Hölle, sie kommen bei ihrem Sturz nur etwas unsanft auf der Erde auf. Die Bösen sind dann allerdings die Menschen, die die Verletzten zwar gesund pflegen, aber nur, um ihnen dann die Flügel zu stutzen und mit ihnen Geld zu verdienen. Eine Oper über seelische Gewalt und sexuelle Ausbeutung. Die chinesisch-amerikanische Komponistin Du Yun hat das Werk 2016 geschrieben und im Jahr drauf ist sie dafür mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Gestern Abend hatte Angel's Bone in Augsburg Premiere und unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei. Können sich denn die Engel aus der Sklaverei befreien oder werden die immer mehr zu Opfern, Herr Fuchs?
Ja, das ist schon sehr, sehr tragisch. Also die sehen zunächst sehr adrett aus und haben auch die Flügel. Und die Flügel sind beschädigt und sie selber sind auch verletzt. Die Flügel werden ihnen gestutzt und dann beginnt wirklich ein Albtraum. Diese Oper geht so ungefähr 80 Minuten und fast die ganze Zeit erlebt man das Vorführen dieser beiden ja tragisch gefallenen Figuren jetzt im Wortsinne. Es geht auch schlecht aus. Es gibt zwar eine Reue hinsichtlich des Ehepaars, das die beiden im Garten dann findet und sie eben ausschlachtet, sowohl in der Kirchengemeinde, sie gleichsam vermietet für Heilungen. Und die Frau, die Ehefrau, wird dann auch noch schwanger von dem Boy Angel. Gibt es da noch eine Beziehung? Am Ende steht die große Reue, aber es ist letztlich alles zu spät. Und der Bezug zum Missbrauch ist natürlich auf der Hand liegend und eigentlich, das muss ich sagen, schon intelligent gelöst, indem man jetzt nicht wie in fast jeder auch Schauspielinszenierung die üblichen schrecklichen Geschichten eins zu eins einfach nur abbildet, was man ja oft hat auf der Bühne, sehr trashig, sondern indem man eben diesen Bruch hat oder diese Zwischenebene mit den Engeln.
Ist das denn inszeniert als ein Seelendrama oder ist das eher eine politische Oper?
Das ist von Antje Schupp, finde ich, sehr, sehr klug gemacht worden. Das findet im Martini-Park statt in Augsburg. Das Theater wird ja seit langem saniert. Also man hat eine große Halle und hat nicht so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Und trotzdem gibt es viele Umbauten. Wir haben auf der einen Seite den Isenheimer Altar, der auftaucht. Ganz schnell ist es dann wieder das Ambiente eben des Ehepaars und dieser Garten. Die Spielorte wechseln ständig. Und es ist wirklich auf den Punkt inszeniert mit sehr guter Personenführung und auch mit so einem Schwebezustand. Denn dass das wirklich metaphysische Figuren sind, diese Sache schwingt die ganze Zeit eben doch mit. Das ist schon sehr, sehr überzeugend gemacht, finde ich.
Die Komponistin Du Yun ist bekannt für den Mix ganz unterschiedlicher Musikrichtungen. Welche Musiksprache findet sie denn jetzt für dieses beklemmende Stück hier?
Es ist überwiegend sehr aggressiv. Also irgendwie konnte man bei der Musik an dem ganzen Stück an einen griechischen Bauernsalat denken, wo so alle möglichen und unmöglichen Zutaten reingepackt werden und vor allen Dingen die Schärfe des Ganzen die wesentliche Zutat ist. Und der Klangeindruck, den werden wir jetzt mal kurz erleben, wie diese Musik sich anhört.
Bye.
Ja, da wird der weibliche, also der Girl Angel, wird gerade geschändet an dieser Stelle. Das geht schon sehr, sehr krass zur Sache, finde ich. Aber was der Komponistin gelingt, ist eben doch diese unterschiedlichen musikalischen Texturen und Spielarten miteinander zu verbinden, manchmal auch in die Konfrontation zu bringen, indem man dann große Choräle zum Beispiel auch hat. Aber überwiegend ist es durchaus anstrengend, weil es ist halt super, super laut. Wobei Ivan Demidov am Pult der Augsburger Philharmoniker und auch die Chöre das sehr, 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 sehr gut wirklich umsetzen. Und als Solistin und Solisten unbedingt zu nennen, Luise von Garnier, das ist die Ehefrau dort, die Gartenbesitzerin, wo die Engel landen, und vor allen Dingen auch diesen weiblichen Engel, den wir gerade gehört haben, Alma Naidu.
Also eine Oper, die man sich auch auf anderen Bühnen wünscht?
Kann man sich durchaus vorstellen, man braucht so einen visuellen und auch intellektuellen Zugriff, und intelligenten Zugriff, den die Regie hier gewählt hat. Man muss aber eben davon ausgehen, gleich mit der Erwartung reingehen, das ist alles andere als ein traditionelles Opern- oder Musiktheater. Das hat auch eher etwas von einem Heavy-Metal-Konzert, das ab und zu dann ein paar Ruhepunkte bietet.
Jörn-Florian Fuchs war das über Angel's Bone, eine Oper von Du Jun, die jetzt in Augsburg Premiere hatte. Was künstliche Intelligenz alles kann, das ist schon erstaunlich. Zum Beispiel ein Bild so malen, als ob es Van Gogh gemalt hätte. Sie kann uns Fragen im Chat beantworten, auf die wir gerade keine Antwort wissen, ein Gedicht schreiben oder ganz praktisch eine Seminararbeit. Fast könnte man vermuten, dass künstliche Intelligenz kreativ sein kann. Das ist zwar ein Fehlschluss, sie kann allerdings Kreativität gut simulieren und sie kann viel mehr Daten in sich aufnehmen und auswerten als jeder Mensch. Eine Fähigkeit, die auch Angst machen kann, denn ein Missbrauch von KI könnte verheerende Folgen haben. Höchste Zeit, dass sich die Kreativen mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Geschehen ist das jetzt zum Beispiel in einer Ausstellung in Stuttgart. Christian Gampert berichtet.
Die Dame sitzt mit verführerisch übereinander geschlagenen Beinen im größten Saal des Stuttgarter Kunstmuseums und kann auf einfache Fragen Antworten geben. Manchmal wehrt sie die Frage aber auch ab. Eine Replik ist in ihrem System nicht vorgesehen. Luisa ist eine Sexpuppe aus Plastik und Luisa ist ein Chatbot. Die Künstlerin Luisa Clement hat sie nach ihrem eigenen Äußeren gestaltet, ihr eine mechanoide Mimik verpasst und den Computer im Puppenkopf mit persönlichen Daten und Sätzen aus ihrem Mailverkehr gefüttert. Minimale Dialoge sind möglich, trotzdem bleibt das Ganze karikaturhaft begrenzt. Man ist weit davon entfernt, erotische Nähe zu empfinden, so wie der Student Nathanael, der sich in E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann in eine mechanische Puppe verliebt. Allerdings sollte man die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz in Zeiten von Parship und anderer Suchmaschinen nicht unterschätzen. Man kann Computern ja auch beibringen, selbstständig ein Auto zu steuern. Es darf nur nichts völlig Unvorhergesehenes passieren. Das ist das Grundproblem von KI. Sie bleibt im vorgegebenen System. Sie kann nicht über sich selber nachdenken.
Wir haben 8 künstlerische Positionen gewählt, die auf das Thema KI blicken. Und dabei haben wir wirklich so eine Art Modellsituationen in dieser Ausstellung, die sich zum Teil mit der Frage der Mensch-Maschine-Interaktion befassen, mit der Frage nach menschlicher Unsterblichkeit und auch mit der Frage, wie KI oder computerunterstützte Technologie die Arbeitswelt verändern wird.
Sagt Kuratorin Eva Marina Freuzheim. Die New Yorker Künstlerin Heather Dewey Hackberg entwickelte aufgrund einer DNA-Probe 30 unterschiedliche, von einem Algorithmus gestaltete Gesichtsentwürfe der geschlechtsumgewandelten amerikanischen Whistleblowerin Chelsea Manning. Denn natürlich steckt die DNA voller Möglichkeiten. Christian Kosmas Meyer dagegen interessiert sich für das ewige Leben. Ausgehend von archäologischen Computeranalysen des Rachenraums einer ägyptischen Mumie rekonstruiert er die Stimme dieses 2000 Jahre alten Mannes und spielt sie in einer 8-Kanal-Installation ein. Um ehrlich zu sein, es klingt wie ein Alphorn. Die unklare Weiterentwicklung der menschlichen Spezies und der Umweltschutz sind die Hauptthemen der Ausstellung. Das Künstlerduo Kennedy and Swan zeigt in einem Animationsfilm Mikroroboter, die aus den Zellen von Krallenfröschen entwickelt wurden, eine hybride Bio-KI sozusagen. Irgendwann soll die nach den Forschungen der Tufts University Krebszellen oder Plastikmüll auffressen. Die Künstlergruppe lässt auch Marlene Dietrich als sogenanntes Deepfake von den Toten auferstehen. Angeblich hat originales genetisches Material eine Haarsträhne die Basis geliefert, damit die künstliche Intelligenz Erscheinungsbild und Sprache der Filmikone erzeugt. Das alles sind Beispiele für die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, aber sind dies auch überzeugende Kunstwerke? Der Kuratorin geht es vor allem um die Frage:
Wie viel KI wollen wir in unserer Gesellschaft zukünftig haben? Welche Möglichkeiten gibt es, welche Grenzen und was bedeutet ein ethisch verantwortlicher Umgang mit KI?
Die Ausstellung ist begeisternd und ernüchternd zugleich. Begeisternd, weil man die Möglichkeiten, die sich für Kunst und Wissenschaft durch KI ergeben, bombastisch vorgeführt bekommt. Ernüchternd, weil einen viele dieser aufwendigen Effekte ziemlich kalt lassen. Die filmischen Avatare von Hito Steyerl, die im letzten Raum von einem Schauspieler zunächst trainiert werden, dann feitstanzartig Polizeigewalt simulieren und sich in der Datenflut irgendwann auflösen, zeigen nur, die algorithmisch erzeugte Realität hat eine andere Wahrheit als jene Wirklichkeit, die wir seit Jahrhunderten hermeneutisch zu erfassen suchen.
Christian Gambert berichtete über die Ausstellung Shift im Kunstmuseum Stuttgart. Und nicht nur dort beschäftigt sich die Kultur zurzeit mit künstlicher Intelligenz. In Karlsruhe am Zentrum für Kunst und Medien, kurz ZKM, da läuft schon seit 3 Jahren und noch bis zum Jahresende ein Projekt zum intelligenten Museum. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt des ZKM mit dem Deutschen Museum, finanziert von der Kulturstiftung des Bundes. Und zwar mit dem Ziel, aktuelle Entwicklungen kritisch zu hinterfragen, aber auch die Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Museumsbetrieb auszuloten. Künstlerischer Leiter des Projekts ist Janik Hofmann, der das Projekt auch mitentwickelt hat. Und ich habe ihn gefragt, welche Potenziale denn die künstliche Intelligenz bei der Vermittlung in Museen hat. Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Wenn zum Beispiel eine spanischsprachige Besucherinnengruppe sich vor einem Werk in spanischer Sprache unterhalten würde, dann wären wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in der Lage, diese spanische Sprache heraushören zu können. Infolgedessen können wir dann zum Beispiel die Sprache einer Werktafel, einer digitalen, in die entsprechende Sprache übersetzen lassen.
Gibt es denn in Karlsruhe schon so einen KI-Museumsraum?
Es gibt in Karlsruhe, jetzt spezifisch am Zentrum für Kunst und Medien, immer wieder Anwendung der künstlichen Intelligenz. Man findet sehr, sehr viel KI an den unterschiedlichsten Stellen, ohne dass man immer auch automatisch wüsste, dass man es nun gerade mit einer Anwendung der künstlichen Intelligenz zu tun hat. Wir haben beispielsweise im Rahmen von Intelligent Museum ein sensorenbasiertes System etablieren können. Das funktioniert mit Hilfe von Laserstrahlen im augensicheren Bereich. Und damit ist das Museum in der Lage zu erfassen, wie viele BesucherInnen sich im Ausstellungsraum aufhalten und wie die Laufwege sich gestalten. Das wiederum kann man dann nutzen, um zum Beispiel das Museumserlebnis zu optimieren.
In Filmen ist es ja oft so, dass die KI sich auf Seiten der Bösen befindet oder sie hat ein Bewusstsein entwickelt und will die Menschen zerstören. Ist das auch etwas, was unser Verhältnis zur künstlichen Intelligenz beeinflusst?
Ganz maßgeblich. Wir haben es ja sehr, sehr häufig mit dieser sogenannten Anthropomorphisierung von KI-Systemen zu tun. Das heißt, dass wir dazu neigen, diese KI-Systeme zu vermenschlichen. Und das ist natürlich wiederum totaler Quatsch. Dann gibt es da natürlich dieses obligatorische Terminator-Narrativ, diese Vorstellung davon, dass eine künstliche Intelligenz aus der Zukunft in die Jetztzeit zurückreisen könnte und die Menschheit gewissermaßen vernichtet. All das sind ja diese Vorstellungen, die sehr stark mit der Idee einer technologischen Singularität verknüpft sind. Und die wird dann erreicht sein, wenn wir Systeme entwickelt haben werden, die sich ihrer selber bewusst sind, die im Sinne von einer starken künstlichen Intelligenz dazu befähigt sind, sich über die Fähigkeiten von Menschen hinaus zu entwickeln.
Gefahren gehen aber auch schon von früheren künstlichen Intelligenzen ja aus. Also man kann sich KI-generierte Fake News vorstellen oder, was es ja schon gibt, Diskriminierung beim Einsatz von KI, dadurch, dass KI gelernt hat von Menschen, die Vorurteile hatten. Das sind nur zwei Beispiele. Aber Sie wollen ja auch sicher keine Panik schüren. Wie können denn Museen in dieser sehr komplizierten Materie Laien helfen, sich damit kritisch auseinanderzusetzen?
Wir glauben, dass wir dafür überhaupt erstmal erlebbare Präsentationen herstellen müssen. Wir müssen dementsprechend die Museumsbesucher in die Lage versetzen, die Dinge ausprobieren zu können. Und das tun wir, indem wir aktuellere KI-Entwicklungen übersetzen in interaktive Anwendungen, Installationen, sei das nun im Rahmen von funktionalen Anwendungen oder aber eben durch die Kunst. Und durch die Kunst sind wir in der Lage, besonders die kritischen Aspekte der künstlichen Intelligenz verhandeln zu lassen. KünstlerInnen sind da verhältnismäßig gut in der Lage, sich komplett frei von einem, ich sag mal, industriellen oder wirtschaftlichen Sachzweck mit der Materie auseinanderzusetzen und dabei zu realisieren, welche tiefgreifenden Einflüsse diese Technologien auf unser aller Leben haben könnten.
Künstliche Intelligenz kann also, so verstehe ich Sie, ein Segen sein, aber natürlich auch ein Fluch. Was überwiegt denn in Ihrer eigenen Einschätzung? Ist künstliche Intelligenz mehr Fluch oder mehr Segen?
Also wir haben es da mit einer verhältnismäßig ambivalenten Technologie zu tun. Wir können im einen Moment etwas sehr, sehr Positives damit bewirken, während wir vielleicht mit der gleichen Technologie, die Tumore in der Lage ist zu identifizieren, im militärischen Bereich zum Beispiel auch eine Gruppe von DissidentInnen aus der Luft heraus identifizieren könnten, was dann zum Beispiel einen präzisen Drohnenangriff heraufbeschwören könnte.
Jannik Hofmann war das vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe über ein Projekt zum intelligenten Museum dort. Cotton Club, das war ein Nachtclub im New Yorker Stadtteil Harlem, der zur Zeit der Prohibition, also in den 1920er und 30er Jahren, zu einem Zentrum des afroamerikanischen Jazz wurde. Duke Ellington oder Louis Armstrong traten hier auf. Außerdem entwickelte sich der Cotton Club zu einem Treffpunkt der weißen High Society. Was hat nun dieser legendäre Musikclub gemeinsam mit der heutigen Lebenssituation von Menschen in Westafrika und was haben wir in Europa mit der ganzen Sache zu tun? Fragen, denen das Bonner Fringe Ensemble nachgegangen ist, zusammen mit den Theaterschaffenden aus Burkina Faso. In ihrer Gemeinschaftsproduktion Cotton Club geht es um die Baumwollindustrie. Dorothea Markus berichtet.
Das Theater ist ein Konzertsaal. Kein Sitzplatz, sondern Musikinstrumente auf einem abgesperrten Podium. Weiße Kellner im Frack mustern die Besucher des Cotton Clubs freundlich. Und dann springt das Ensemble Canson Voiselle auf die Bühne. Drei Männer, eine Frau aus Burkina Faso, singen fröhlich immer den gleichen traurigen Refrain. Die Leute auf dem Land verdienen nicht mal 50 Euro im Jahr. Ein kraftvolles Konzert über die vom Westen miterzeugte Armut Westafrikas. Die Böden sind erodiert, das liegt an der Monokultur der Baumwolle. Aber die Industrie ist weg, das Geld für die Baumwolle ist weg, ruft die Schauspielerin Eleonore Cocti. Danach werden die Sitzplätze fürs Publikum aufgebaut und die Schauspielerin Laila Nielsen als weiße Reinigungskraft schiebt ihren Putzmittelwagen vorbei. Aufgebaut darin? Ein Plattenspieler und Bilder der alten Jazzlegenden Louis Armstrong, Duke Ellington. Ein schönes Bild für die Umwertung von Klischees, die hier stattfinden soll. Weiße, die schwarzen Stars hinterherputzen.
Entsteht eine Bewegung afroamerikanischer Künstlerinnen und Künstler. Sie feiern die Vielfalt ihres kulturellen Erbes, statt sich von rassistischen Stereotypen bestimmen zu lassen.
Vieles an diesem Abend erinnert nun an eine Uni-Vorlesung, eine Collage aus Wikipedia-Artikeln. Es wird ein echtes Baumwollbüschel herumgereicht.
Er ist fluffig, weiß und weich, wächst auf niedrigen Büschen.
Dann die Geschichte der Baumwolle erzählt, als Beispiel für den Aufstieg des globalen Kapitalismus.
Wir müssen der Baumwolle folgen, von den Plantagen und Feldern in die Fabriken und Handelshäuser und schließlich zu den Verbrauchern.
Die Verbraucher sind eines der größten Probleme der afrikanischen Baumwollindustrie. Auf der Bühne werden nun säckeweise alte Klamotten angeschleppt, ausgeschüttet, ein riesiger bunter Berg Fast Fashion.
Das ist ein Nachbarland von Burkina Faso. Da kommen
wöchentlich 15 Millionen Kleidungsstücke an. Die Hälfte dieser Kleidungsstücke ist unbrauchbar und landet auf einem gigantischen Müllberg.
Ein Darsteller ist ein Second-Hand-Verkäufer, sieht mit Kleidung behängt aus wie ein unkenntliches Monster. Ein anderer lässt das Publikum afrikanische Länder raten und legt den Kontinent aus alten T-Shirts auf dem Boden aus. Da wird der Abend zur Quizshow für Afrika-Kennerinnen im Publikum, die den Kontinent wohl selbst mit westlichem Trash ersticken. Dann wieder singen sie die neoliberalen Prinzipien der Weltbank nach und rufen ins Publikum, was sie für ein Land wie Burkina Faso bedeuten. Unter anderem Flucht nach Europa. 3 Milliarden Dollar jährlich. Wenn die Amerikaner liberal sind, warum subventionieren sie ihre Hersteller? Sie machen Protektionismus und stülpen uns Liberalismus über. Finden sie das normal? Videobilder führen dann in eine heute stillgelegte Baumwollfabrik in Kudugu, Burkina Faso. Einst erfüllte sie die Stadt mit Stolz, heute sind die meisten arbeitslos, die Fabrik eine Ruine. Und dann kommt natürlich noch der Nationalheld aus Burkina Faso, Thomas Sankara, ins Spiel und seine berühmte Rede über afrikanische Unabhängigkeit, kurz bevor er ermordet wurde.
Lassen Sie uns das produzieren, was wir brauchen und das konsumieren, was wir produzieren, anstatt zu importieren. Ich möchte nur sagen, wir sollten akzeptieren, als Afrikaner zu leben, denn das ist der einzige Weg, in Würde und in Freiheit zu leben. Ich danke Ihnen.
Das alles ist unterhaltsam und lehrreich und dennoch lässt die bunte Mischung aus Konzert, Rateshow, Gedichtvortrag, Videoschnipseln die Schauspieler nicht so recht zum Spielen kommen. Es gibt kaum Figuren, keine Interaktion und alles wirkt auch ziemlich gewollt didaktisch. Schade auch, dass das Bild des New Yorker Cotton Clubs am Ende kaum noch eine Rolle spielt. Und doch ist es auch mitreißend, wenn die stolzen Worte Sankaras schließlich übergehen in einen Song, den die europäischen und afrikanischen Schauspieler gemeinsam singen. Eine starke Hymne der afrikanischen Selbstermächtigung bleibt stehen, die Vision einer gerechteren Welt. Es ist ein schönes letztes Bild, auch als Beispiel einer inspirierenden Theaterkooperation über Kontinente.
Über die Produktion Cotton Club in Bonn berichtete Dorothea Markus. In Venedig wurde gestern Abend der Karneval eröffnet. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Take your time for the original signs. Nimm dir Zeit für die ursprünglichen Symbole oder noch freier übersetzt, finde zu dir selbst, zeige dich so, wie du bist. Genau so lautet das Motto des diesjährigen Karnevals in Venedig, der gestern Abend eben auf die Zielgerade lief. Mit mittelalterlichen Kostümen und einer großen Einhornbüste haben KünstlerInnen und Schauspieler sowie Schauspielerinnen den Karneval mit einer Feier eröffnet. Auch heute fuhren Karnevalisten auf geschmückten Booten und Gondeln über die Kanäle. Die absolute Hochzeit beginnt dann am kommenden Samstag und dauert bis Veilchendienstag. Am Aschermittwoch ist somit auch in Venedig alles vorbei. Bis dahin werden aber sicher noch eine Menge Touristen in die Lagunenstadt strömen, ihr Geld auf einem der teuren Maskenbälle lassen und dafür aber auch kostenlos die zahlreichen kulturellen Attraktionen besuchen. Denn vieles ist in der Karnevalszeit umsonst. Mit Narrenkappe trat auch Außenministerin Annalena Baerbock auf die Bühne in Aachen und nahm den Orden wieder den tierischen Ernst entgegen. Sie ist damit neue Ritterin und übernahm die Auszeichnung von ihrer Vorgängerin, der Schauspielerin Iris Berben. Der Titel des Ordens passe zur Weltlage, sagte Baerbock. Ja, es ist tierisch ernst. Und dabei die Zuversicht und den Humor nicht zu verlieren, sei alles andere als einfach. Humor und Musikalität bewiesen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der Ukulele spielte, Herbert Reul, NRW-Innenminister von der CDU, schlug die Trommel, Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann von der FDP trug eine Punkfrisur als Perücke und erklärte in einer Büttenrede, dass man sie so gerne zu Talkrunden im Fernsehen einlade, da sei sie einfach, Zitat, die Allergeilste. Ob sie sich damit selbst als zukünftige Ordensritterin empfohlen hat, vielleicht. Denn in der Geschichte des Ordens wider den tierischen Ernst war die grüne Außenministerin Annalena Baerbock erst die 8. Frau.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über Reaktionen auf den Ballonabschuss. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.